Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen bei deinem neuen Lieblingspodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von MVI. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge, die Folge Nummer 225 und heute mit natürlich wieder Quartalszahlen.
Dazu sprechen wir über Holcim.
Wir werden auf einen möglichen Paramount-Deal eingehen.
Creative Technologie, wir hatten drüber gesprochen. Renault, da gibt es Neuigkeiten.
Wir schauen uns mal die Neuerungen und Innovationen bei PayPal an.
1,5 Grad will nächstes Jahr an die Börse, sogar vor Ostern. Darüber müssen wir sprechen.
Es wird um Airbus gehen.
Novo Nordisk.
Es wird Boeing wieder treffen.
iRobot.
Und dann schauen wir uns unsere gemeinsamen, ja, nicht unsere gemeinsamen Depots, aber unsere jeweiligen Depots an, wie sie sich entwickelt haben im Januar. Und da gab es doch einiges an Veränderungen. Und
genau. Dann, also ja, nee, bei mir nicht. Oh, jetzt könnt ihr ausmachen. Tschüss. Fangen wir direkt an. Marcel, ich muss es aber erstmal kundtun. Ich habe gestern Abend, kurz vor Mitternacht, ich habe es eingelöst. Marcel hat die Spekulation gewonnen.
Ja.
Und Marcel hat von mir ein McFlurry erhalten.
Genau,
pünktlich. Kurz vor Mitternacht sind wir zwischen Berlin und Leipzig auf einen einsamen McDonald's-Parkplatz gefahren. Und jetzt sprechen wir bitte über das, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist natürlich auch bei diesem Podcast, das sind Werbepartner. Und als allererstes, Marcel, die Sonne kommt wieder raus. Merkst du es auch, dass die Tage wieder heller werden?
Ja, so ein bisschen, ne?
Das merkt man. Und ich merke es auch tatsächlich bei meiner PV-Anlage. Und da muss ich einfach sagen, es wird wieder heller, auch in meinem Portemonnaie. Und das danke geht natürlich an unseren Werbepartner Soli. Und man merkt so richtig, also der Dezember war schon doch recht kühl und es hat wenig die Sonne geschienen. Aber jetzt muss man tatsächlich sagen, der Januar ist schon wieder richtig gut angelaufen. Und ich sag dir es jetzt einfach mal, und das ist wieder ganz interessant. Also wir wohnen in einer Doppelhaushälfte mit Luftwärmepumpe. Wir machen also alles über Strom. Wir haben 703 Kilowatt bezogen, aber auch schon 222 produziert und insgesamt 893 verbraucht. Also das ist schon richtig viel. Aber man merkt jetzt so richtig wieder seit letzter Woche, die Sonne kommt raus und dann gibt's, und sobald es wärmer wird, wird das ganze Thema ja so effizient, das ist Wahnsinn. Also da geht der Stromverbrauch locker um 60% zurück im Vergleich zum anderen Tag.
Ja, krass.
Also ziemlich cool und wir haben Enphase, wir machen das natürlich alles, wie gesagt, bei unserem Werbepartner Soli. Ich würde sagen, für alle, die jetzt sich interessieren, und ich glaube, man kann jetzt wirklich Schnäppchen machen, ja. Wir wissen, wir haben Überkapazitäten, die Leute wollen aber auch aktuell nicht in Solar investieren auf dem Eigenheim. Ich glaube, wenn man Schnäppchen macht, dann jetzt. Und deswegen packen wir euch den Link natürlich zu einer neuen Soli-PV-Anlage in die Shownotes. Und jetzt, Marcel, ich merke schon, dir läuft das Wasser im Mund zusammen.
Ja.
Wie sind denn die Quartalszahlen diese Woche gewesen?
Ja, da gab es ja doch eine ganz schön große Flut an Quartalszahlen und unter anderem erwähnenswert fand ich natürlich Supermicrocomputer. Nochmal wiederholt hier im Podcast vorhanden, einfach weil die Nachrichtenkette nicht abreißt. Supermicrocomputer hatte ja schon zur Mitte des Monats Januar schon mal die Prognose angehoben und das nicht nur ein bisschen, sondern ziemlich deutlich. Wir sind darauf eingegangen und jetzt gab es eben Quartalszahlen zum abgelaufenen Quartal und da hat man die Erwartungen der Analysten nicht nur ein bisschen überboten, sondern wirklich pulverisiert, muss man einfach so sagen. Auf gewinnseitig hat man deutlich mehr am Ende haben können pro Aktie. Mit $5.59 ist man $43 drüber und vor allen Dingen auch mit einem Wachstum, Quartalswachstum, 103%. Also auch hier $400 Millionen über dem erwarteten und das heißt $3.66 Milliarden im letzten Quartal. So, das war schon mal für die Vergangenheit wichtig. Für die Zukunft ist trotzdem auch da nochmal ein kleines bisschen was angehoben worden, obwohl es 14 Tage vorher ja schon ein weiteres Mal getan wurde. Und so hat man einfach die Prognose für 24 auch nochmal angehoben. Und das ist schon ziemlich stark. Jetzt wird das Geschäftsjahr 24 endet am 30.06., also sprich Mitte des Jahres. Und da hat man von 10 bis 11 Milliarden Dollar anfänglich gedacht, dass man irgendwie in die Richtung kommt. Jetzt sind es 14,3 bis 14,7 Milliarden Dollar. Also auch hier nochmal die Prognose wirklich enormst angehoben. Im Dezember 22, also sprich schon über zwei Jahre her, anderthalb Jahre her, genau, sprach der CEO davon, dass man 2025 die Umsatzmarke von 10 Milliarden Dollar knacken wird. Und ja, Philipp, was soll ich sagen? Es wird dieses Jahr schon sein mit 14,3, also weit über dem, was er selber als sehr optimistisch bekannt gab. Damals war die Market Cap noch bei 5 Milliarden Dollar. Jetzt heute, zum heutigen Tag der Aufnahme am 1. Februar, geht es Richtung 30 Milliarden Dollar. Also Hut ab, wer da dabei geblieben ist. Ich habe noch einen alten Auszug gesehen bei mir. Und was soll ich sagen, da war es natürlich ziemlich heftig zu sehen. Ich hatte mal zu 43 Dollar die Aktie gekauft und dann irgendwann mal Gewinne mitgenommen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wären aus den 1.500 Euro jetzt 16.000 gewesen. Schade. Naja, was soll's. Man konnte es nicht vorhersehen, wo die Reise hingeht. Aber manchmal hilft eben tatsächlich einfach liegen lassen und an eine Story weiter glauben. Ja, Supermicrocomputer, Dauerläufer, muss man sagen mittlerweile. Und doch immer wieder verlässlich für starke Zahlen und auch starke Prognosen. Ein Unternehmen, wo wir beide investiert sind, ist Microsoft. Auch die haben diese Woche ihre Zahlen bekannt gegeben. Auch hier muss man sagen, die KI treibt weiter die Ergebnisse an, gewinnseitig top, auch umsatzseitig muss man sagen, fast eine Milliarde über den Erwartungen mit 62 Milliarden auch sehr, sehr stark. Im Jahresvergleich um 17,7% gewachsen, auch das zeugt davon, dass man hier richtig Gas gibt. Und um mal auf die einzelnen Segmente einzugehen, der Bereich Produktivität und Geschäftsprozesse, da ist so LinkedIn dabei und Office mit 19,2 Milliarden hat auch ein Wachstum von 13% erreicht, was wirklich gut ist. Intelligent Cloud, also das ganze Thema Azure und SQL Server und so weiter und so fort, mit 25,9 Milliarden auch schon wirklich großer Batzen oder auch bestimmender Batzen im Umsatz, mit 20% Wachstum immer noch sehr, sehr stark auf dem Niveau. More Personal Computer, da ist jetzt Activision zum Beispiel mit dabei, Xbox und Surface, sowie auch die Windows-Programme mit 16,9%, trotzdem noch ein Wachstum von 19%, also auch da muss man sagen, ja, stagniert das Ganze nicht. Und Satya Nadella, der CEO, sagt, wir sind vom Reden über KI zur groß angelegten Anwendung von KI übergegangen. Und das merkt man eben jetzt hier deutlich, dass man eben in all diesen Technologie-Stacks die KI einsetzen kann. Und er meint auch, dass da die Vorteile für die Kunden enorm sind, weshalb auch Produktivitätssteigerungen der Fall sind und auch die Folge. Und das in allen Sektoren. Und da sieht er eben auch weiterhin einen Riesentrend, weiterhin sehr viel Wachstum und ich glaube, da wird Microsoft auch langfristig davon profitieren. Wir sind überzeugt, Philipp, du auch? Ich glaube,
ja. Kann man nur so sagen, ja. Und also weiterhalten und fertig.
Genau, läuft ja auch, ne? Aktien nahezu auf dem Allzeithoch. Ähnliches ist bei Alphabet der Fall. Auch hier muss man sagen, die Ergebnisse im letzten Quartal top. Auch hier hat man 1 Milliarde mehr Umsatz geschafft, als erwartet war. Mit 13,5% Wachstum auch hier sehr ansehnlich, wie ich finde. Und auch wenn man die einzelnen Segmente anschaut, ist das wirklich stark. Google-Suche mit 12,7% und 48 Milliarden Dollar Umsatz schon sehr, sehr stark und nach wie vor dominant. Aber diese 12,7% Wachstum in diesem Segment sind deutlich weniger als erwartet von Analysten. Die hatten wirklich eine Erholung gesehen bei den oder eine stärkere Erholung bei den Werbeanzeigen. Und hier muss man mal die Kirche im Dorf lassen. Also klar, die Aktie ist gut gelaufen. Es ging 5% oder 6% runter am Tag nach diesem Bericht. Und am Ende muss man sagen, ist das Wachstum immer noch super stark auf dem Niveau. Und ob das ein Quartal eher oder später kommt, ich glaube, da würde ich mich langfristig nicht verwirren lassen. Stattdessen muss man sagen, ist das Wachstum auch in anderen Segmenten sehr, sehr gut. YouTube 15,6% ordentlich, ja, auf 9,2 Milliarden, was auch nicht wenig ist. Google Abonnements, also Plattformen und Geräte, also auch die Smartphones, die damit reinzählen, mit einem Wachstum von 22,6% auch nicht ohne. Und selbst die Google Cloud mit 25,5% wächst ähnlich wie Azure, natürlich auf einem anderen Niveau, weil die knapp halb so groß ist wie Azure. Und da muss man schon sagen, insgesamt top, gute Entwicklung. Google Netzwerke, der Sektor, der ist ein bisschen geschrumpft, aber das war jetzt nicht unbedingt wichtig für den Kurs. Insofern muss man sagen, auch hier Hut ab. Alphabet, Dauerläufer, liegen lassen und sich von ein paar Nachrichten, Überschriften nicht verwirren lassen.
Ja, ganz entspannt. Also die Leute werden trotzdem weiter googeln, trotz künstlicher Intelligenz, oder?
Ja, und das ist ja auch noch ein Themenfeld. Ne? Also KI ist ja auch für Google mittlerweile sehr, sehr groß und auch da gibt es ja wirklich ordentliche Produkte. Und ich glaube, auch da wird es nicht nur einen Sieger geben bei Microsoft, sondern auch bei Alphabet wird ein echter Profiteur dahinter sitzen. Striker habe ich heute noch mitgebracht, weil wirklich auch hervorragende Zahlen, das ist sehr auffällig gewesen, nicht nur gewinnseitig, sondern auch umsatzseitig hat man hier die Analystenschätzungen geschlagen, 11,8% Umsatzwachstum in diesem Quartal im Vergleich zum letzten Jahr und alle Segmente wuchsen prozentual zweistellig.
Das ist cool.
Ja. Das ist wirklich stark für, ich sag mal, Medizintechnik, ja, und auch Ausstatter und deswegen die Aktie zu Recht auf einem Allzeithoch. der Trend wird fortgesetzt. Das war ein schönes Kaufsignal und da kann man auch sagen, Hut ab, ich bin investiert. Also da der Disclaimer-Hinweis, die Zahlen von Meta, von Apple und von Amazon können wir erst natürlich nächste Woche mitbringen, da wir heute am Donnerstag gegen 17 Uhr aufnehmen, am Abend zum Handelsschluss. Also sprich in jetzt aktuell 5 Stunden werden da die Zahlen kommen. Wir werden natürlich all das, ihr werdet es gesehen haben, natürlich auch bei Instagram posten. Übrigens, Walmart hat einen Aktiensplit angekündigt.
Ui.
Ja, also auch da kann man bald mehr Aktien im Depot haben, indem man einfach nur eine Aktie besessen hat vorher.
Ich möchte jetzt mit dir in die Schweiz gehen.
Oh ja.
Und Holcim, der Schweizer Konzern, will sein Nordamerika-Geschäft separat an die Börse bringen. Und das kam bei Investoren richtig gut an. Aktionäre können sich auf üppige Ausschüttungen freuen. Wieso? Der CEO sagt tatsächlich, er glaubt, dass dieses Nordamerika-Geschäft oder beide Unternehmen jetzt getrennt viel mehr wert sein werden als aktuell. Aktuell sind sie ungefähr 45 Milliarden Dollar wert, aber allein der US-Anteil soll 30 Milliarden wert sein. Wow. Geplant ist das Debüt an der Wall Street 2025. Ich glaube, hier spielt natürlich auch der Inflation Reduction Act mit rein, weil natürlich die heimische Wirtschaft mehr bevorzugt auch wird, ja. Für Holcim ist das der größte Deal seit der Fusion mit dem Konkurrenten Lafarge im Jahr 2015. Und Jenisch, der CEO, sagt jetzt auch, das nordamerikanische Geschäft ist zu groß geworden, um es einfach nur als Tochtergesellschaft weiterzuführen. Aktionäre können sich jedoch schon früher auf Ausschüttungen freuen, denn Jenisch kündigte Aktienrückkäufe an, mit denen er die Abspaltung unterstützen wolle. Und er sagt, ich bin ein sehr großer Freund, nicht nur von Dividenden, sondern auch von Aktienrückkäufen, betonte der Manager. Eigentlich ein interessantes Unternehmen, Baustoffe, also die Welt baut ja auch mehr und mehr in die Höhe. Sie sind ja auch so mit Vorreiter in diesem ganzen Bereich, nachhaltiges Bauen, also nachhaltiger Zement, könnte vielleicht ein spannender Zykliker werden.
Ist es ja schon, ne? Muss man sagen. Ja. Die Zyklik ist ja jetzt schon, wenn man die letzten 15 Jahre aufmacht, ist die Aktie immer wieder Richtung 30 gefallen und Richtung 90 oder 80 gestiegen. Und da ging es halt rauf und runter. Und tatsächlich ist da jetzt nicht langfristig wenig zu erwarten, aber klar, die Dividenden und dann vielleicht auch die Abspaltung, ein interessantes Vehikel. Mal schauen.
Wie lange hat das immer so gedauert, von unten nach oben?
Das waren durchaus immer mal so 2-3 Jahre und dann ging es wieder schön rasch nach oben. Also immer so man könnte sagen, im 3-4-Jahressprung fiel es wieder runter. Meistens.
Okay.
Manchmal auch ein bisschen eher. Kommt immer drauf an, natürlich. Ne? Außerdem einen Deal gab es, und zwar, oder zumindest einen angekündigten, der gemunkelt wird, und zwar Paramount. Ist vielen vielleicht bekannt, ne, mit dem Streaming-Dienst Paramount Plus.
Star Trek.
Zum Beispiel. Danke für die Inhalte.
Bitte.
Byron Allen ist der Gründer und Eigentümer von Allen Media Group. Also sprich sein eigenes Konstrukt. Und der macht den Paramount-Aktionären ein Angebot. Und zwar 28,58 Dollar soll es die Aktie geben. Stand vor dem oder vor dieser Ankündigung an 21 Dollar. Und also schön, ich sag mal, auch da nochmal ein schöner Bonus, der gezahlt werden soll. 30 Milliarden Dollar bedeutet das, inklusive Schulden, die er da zahlen möchte. Und dieser Deal, der sollte auch Warren Buffett interessieren, denn Warren Buffett hält mit seiner Berkshire Hathaway ganze 15,35% der Paramount Aktien, also auch da nicht ganz uninteressant. Und die Allen Media Group selber würde die Paramount Filmstudios dann verkaufen. Finde ich auch spannend, dass sie dann einfach die Filmstudios mit abgeben. Immobilien natürlich und einige geistige Eigentümer sollen auch verkauft werden. Wohin und wer da Käufer sein sollte, das ist dann natürlich noch offen. Die TV-Sender möchte man behalten und den Streamingdienst Paramount Plus. Und jetzt frage ich mich natürlich, wenn man den Streamingdienst behält, aber die Filmstudios nicht, wie wenn wir Inhalte schaffen zu Paramount Plus, wollen wir die alle einkaufen? Ist das dann eher so eine Art Franchise und Lizenzmodell? Und wer kauft vor allen Dingen dann auch das Filmstudio? Ist das was für Disney? Ist das was für Netflix? Das wird spannend. Ja. Also mal schauen, ob dieser Deal überhaupt durchgeht. Hier passiert auch relativ viel noch im Hintergrund und da kann man sich durchaus mal reinlesen. Ist so ein bisschen hin und her. Aber trotzdem nicht ganz ohne und vor allen Dingen auch mit 30 Milliarden nicht ganz kleiner Deal.
Bleibt. Glaubst du, der wird durchgehen?
Ja.
Also der Kurs ist ja nicht dort angekommen bei den 28,58 Dollar.
Der steht wo gerade bei?
23,70 Dollar.
Ja.
Könnte aber interessant sein, weil die Shortquote tatsächlich relativ hoch ist hier.
Hm.
Also könnte natürlich, wenn sich die Shorts eindecken müssten,
dann.
Ah, also ich glaube für einen Zock, wer Geld hat, wer Bock hat, wer schnell reich werden möchte und das ohne Krypto.
Ja, okay, das ist eine klasse Gelegenheit.
Könnte man, komm, ich zocke mal wieder um ein McFlurry.
Okay.
Deswegen glaube ich, dass die Aktie dieses Jahr mal über 30 Dollar stehen wird.
Über 30, über das
ja,
Angebot.
Ja, weil der Short Squeeze dann kommt.
Achso, und dann reißt es schnell hoch und dann.
Dann reißt es schnell hoch, ja.
Okay, das ist eine spannende Spekulation. Ja, hau raus, ne? Oder schreib auf, das merken wir uns.
Ja.
Ich hätte es eher so gedacht, ob der Deal überhaupt kommt, aber das ist ja schon.
Ich glaube. Ja.
Okay.
Ja, ja.
Oh, nicht schlecht.
Wird interessant sein, ob Buffett dann jetzt einfach direkt an ihn verkauft, kann ja auch sein, ja.
Richtig, ja, genau. Das finde ich ja eh krass, ne? 15,35% an Paramount zu halten, hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, dass Berkshire Hathaway so eine große Position hat. Also für Paramount
mindestens
große.
Mindestens einmal über 30 Dollar stehen.
Ich glaube, im Portfolio von Berkshire Hathaway fallen die 15,35% von Paramount nicht auf, aber nee. Andererseits von Paramount ist halt schon ein ziemlich üppiger Anteil und auch größter Aktionär, ne? Muss man auch sagen.
Wir hatten über die Aufspaltung von Renault gesprochen.
Ja, und sie gelobt.
Es war sogar mein Top, dass ich gesagt habe, sie wollen vorangehen, sie wollen alles ein bisschen anders machen. Aber Pustekuchen, der Börsengang wurde jetzt abgesagt. Aktuell ist einfach das Marktumfeld zu schlecht. Und jetzt macht der französische Autokonzern einen Rückzieher. Und mit dem Börsengang wollte man ja eigentlich so die Entwicklung neuer E-Autos vorantreiben und dass dort frisches Kapital reinkommt. Und jetzt wird es weiter subventioniert. Die Elektrosparte Ampere wird jetzt weiter einfach ja durch den Verbrenner weiterhin subventioniert. Und schade. Also, dass man das dann gleich alles so auf Eis legt. Vielleicht wollte man auch mal gucken, wie der Kurs von Renault so ein bisschen anspringt, ob das ein bisschen Momentum reinbringt.
Ja.
Naja.
Das ist wie so ein Ballon,
soll man,
ne?
Dazu sagen?
Wie so ein Versuchsballon. So, probier mal, schauen wir mal, was die Börse sagt zu so einem Vorhaben und dann so eine Ausrede zu finden, nee, der Markt und keine Ahnung. Also ja, hätte auch ein Flop sein können. Ich finde es ein bisschen schade. Vor allem, weil das Marktumfeld jetzt auch nicht so schlimm ist. Also klar, es läuft jetzt nicht mit dem E-Auto so wahnsinnig rasch. Es liegt vielleicht auch daran, dass man Subventionen nicht mehr hat. Ja, naja, was auch immer. Philipp, wir haben letzte Woche beide, glaube ich, geschaut, ne? Der PayPal Innovation Day. Und dazu muss man sagen, dass im letzten September der neue CEO Alex Chriss zu PayPal gewechselt ist und nun, ein paar Monate später, konnte er neue Innovationen vorstellen. Und da möchte ich ganz kurz zusammenfassen. Es gab zum Beispiel das Produkt Fastlane bei PayPal und hier ist dieser riesen Mehrwert, dass man keinen Benutzername, kein Passwort mehr eingeben muss und auch bei den persönlichen Daten da ein bisschen leichter rankommt, ohne dass man eine Kreditkarte hinterlegen muss, wenn man im Internet einkaufen möchte. Hat diesen Vorteil, dass man den Checkout, also sprich, wenn man im Warenkorb ist und das dann auch bezahlen möchte, das Ganze um 40% verkürzt. Denn hier scheitern laut dem CEO von PayPal einige Deals, also sprich einige Sachen, die einfach viele Kunden scheitern genau an dieser Stelle, weil sie sagen, ah nee, ich habe Passwort vergessen für PayPal. Ja, gut, dann kann ich jetzt nicht kaufen. Und das ist natürlich wiederum schlecht für die Händler. Und das soll eben hier ausgemerzt werden. Vor allen Dingen möchte man mit Fastlane 35 Millionen Händler erreichen und den Zugang ergeben. Und das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil, dass dann die Händler natürlich einen riesen Vorteil davon haben. Und ich glaube, das ist eher so die Innovation für die Händler. Aus der Kundenbrille, sage ich mal, ist das jetzt vielleicht gar nicht so schnell oder für diejenigen, die sich verunsichern lässt von der Technik, dann vielleicht schon. Aber jeder, der sein Passwort kennt oder vielleicht sein bisheriges Sicherheitsmerkmal dann eben mit aufweist, der hat eigentlich damit kein Problem. Aber trotzdem, 40% sind 40%. Verkürzt und vor allen Dingen auch da mehr Umsatz für die Händler, was ja wiederum auch mehr Umsatz für PayPal bedeutet. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ein weiteres Produkt oder eine weitere Produktneuerung ist Smart Receipts und es ermöglicht wiederum den Händlern Quittungen an die Kunden zu senden und dabei noch Vorschläge für den nächsten Einkauf zu machen. Das klingt jetzt erstmal alles kleinlich und sehr, sehr unspektakulär, aber wenn man dann, ich sag mal, als Händler, also als relativ kleiner Händler dann auch ein Cashback-Angebot für das nächste Produkt oder für ein anderes Produkt, was ich sag mal relativ ähnlich ist, was auch mit KI dann noch mit unterstützt wird von seitens PayPal, dann denke ich, ist das auch nochmal etwas, was zumindest vor allen Dingen den Handel stärkt oder den Händler, der über PayPal abrechnet und dann natürlich die Attraktivität von PayPal für die Händler wiederum erhöht. Na, das darf man ja auch nicht ganz vergessen, gerade auch in der Außenwirkung. Ein weiteres Produkt ist Advanced Offers Plattform. Das ist im Prinzip der komplette Cashback-Zugang auf Basis der bisherigen Käufe. Und auch Händler können hier selbstständig die Angebote bearbeiten, sagen, ja, Cashback mal hier 15%, damit ich eben dieses Produkt ein bisschen bepreisen kann zum Beispiel. Ne? Und da gibt es auch viele, viele Apps oder auch Unternehmen, die da jetzt mit teilhaben an diesem Cashback-Thema. Und etwas, was ich auch ganz spannend finde, ist Venmo Unternehmensprofil. Das hilft dann vor allen Dingen auch wiederum kleinen Händlern, mehr Kunden zu erreichen. Venmo ist ja dieses Buy Now, Pay Later Prinzip. Das heißt, man kauft und hat dann im Prinzip die Möglichkeit, das auch die nächsten Monate abzustottern. Und hier kann man durch Interaktion...
Ist das nicht mehr so ein Social Media? Also wie so ein Netzwerk, so ein Social Network?
Genau, das auch noch.
Ist das sicher, dass das Buy Now, Pay Later ist, Venmo?
Ja, meines Wissens nach schon, okay. Aber eben auf diesem, also die Möglichkeit damit, bei Venmo auch dann eben genau, wie du schon sagst, mit Likes, mit Teilen eben, da noch Reichweite zu schaffen.
Und geil, ich habe mich verschuldet zu 17%.
Nein, der Händler hat das Profil. Und der Händler hat das Profil, das heißt, du kaufst dort und sagst, ja, coole Erfahrungen hier zu kaufen, hast ein Like, teilst das Ganze und hast dann wiederum diese Interaktion und sagen, okay, ich kann da jetzt besser ran. Und das, ich meine, Venmo ist ein relativ großes Geschäftsfeld mittlerweile, auch in den USA sehr bekannt und sehr breit aufgestellt. Ich glaube, dass auch nochmal ein Mehrwert für die Händler sein wird, ne? Was dann, ich sag mal, die Kundenerfahrung erleichtert. Ich glaube, die Innovation als Wort ist jetzt die Frage, ob das wirklich eine Innovation ist, aber ich glaube...
Schockieren wollte er doch, oder?
Ja, Schocken. Also das ist es sicher nicht, ne? Also jeder, der da enttäuscht war, kann ich total nachvollziehen. Andererseits ist es zumindest eine bessere Möglichkeit, da mehr Umsatz zu erzielen und vielleicht auch ein bisschen kundenfreundlicher zu agieren. Wir werden sehen, in den nächsten Quartalen wird es ausgerollt, erstmal in den USA, dann später weltweit und dann werden wir sehen, wie das fruchtet und wenn er vielleicht sagt, das ist was Bahnbrechendes, dann kann es auch sein, dass aus der Brille von Händlern und PayPal vielleicht eine bahnbrechende Geschichte ist, aber für den Markt, für den Nutzer, wir kennen ja PayPal als Nutzer ganz anders durchaus und ich glaube, da ist uns der Mehrwert gar nicht so wirklich bewusst.
Also es wird interessant sein, zum Beispiel bei diesen Smart Receipts, also zum Beispiel die Pizzeria von nebenan, oh, hätten sie nicht lieber Lust, noch eine Pizza zu kaufen oder so. Ja, da sehe ich das sogar eher als in einem stationären Handel.
Ja.
Zum Beispiel. Ja, also, ja, es war, ich glaube, das hätte man auch einfach an einem Investorentag präsentieren können. Da hätte man nicht so einen auf dicke Hose machen müssen.
Ja, das
kann, also, ja. Es ist einfach nur die konsequente Weiterentwicklung.
Es ist ja irgendwie, endlich mal aber eine. Es ist ja vor allem erstmal ein großer, breiter Schlag mit 6 neuen Produkten, die vielleicht einfach auch hier ein bisschen zu mehr Wachstum führen. Ich möchte mich kurz korrigieren, du hast recht, Venmo ist wirklich nicht Buy Now, Pay Later, sondern das ist im Prinzip schon anders über PayPal abgedeckt, sondern es ist tatsächlich nur die reine Social-Media-Element.
Aber es ist, ganz ehrlich, die Aktie hat ein 12er KGV.
Genau,
wo soll die hinfallen?
Genau, und alles, was jetzt besser macht, das ganze Produkt, dann ist es ja erstmal was Positives. Insofern, vielleicht ist einfach wirklich das Chancen-Risiken-Profil hier gar nicht so hoch.
Ich durfte ja dank den streikenden Personen schon am Sonntag nach Frankfurt fahren.
Stimmt, ja.
Und da habe ich einen wirklich guten Podcast gehört mit dem CEO von 1,5 Grad. Und sie wollen an die Börse. Und der Firmenchef Philipp Schröder sagte dem Handelsblatt, der Umsatz des Unternehmens ist vorläufigen Berechnungen zufolge um 122% auf 458 Millionen Euro gestiegen. Und man hat jetzt einen Vorsteuergewinn anstatt von 19 Millionen von 48 Millionen erwirtschaftet. Also knapp 10% EBIT-Marge. Ist eigentlich auch interessant. Mhm. Und vor Ostern 2025 will das Einhorn im Moment, so sind sie ja bewertet, an die Börse gehen. Und sie wollen aber trotzdem noch eine finale Finanzierungsrunde machen. Finanzkreisen zufolge sollen dabei im zweiten Quartal 2024 bis zu 100 Millionen Euro eingeworben werden. 1,5 Grad sei im Gespräch mit Risikokapitalgebern wie Catoke, Lightrock, Tiger, Private Equity Firmen wie KKR, Brookfield, TPG sowie dem Vermögensverwalter BlackRock, Fidelity, Baillie Gifford, Morgan Stanley. Ich finde es doch interessant, warum man jetzt nochmal eine Kapitalerhöhung machen, wenn man doch eigentlich schon cash-positiv ist. Aber ich finde irgendwie, ich weiß nicht, also ich werde mir das Unternehmen mal genauer anschauen.
Ja, kannst vielleicht, du auch mal vielleicht der Community sagen, was das
Geschäft ist? Sie machen eigentlich so das wie Soli.
Okay.
Ja, also, nur, dass sie noch die Installateurbetriebe kaufen. Er hat auch ein bisschen was zu Meyer Burger erzählt, das würde ich auch gerne nochmal aufgreifen, weil wir haben ja letzte Woche
auch Kritik bekommen.
Und es ist so, sagt er, Meyer Burger hat eine geile Technologie, die sich aber nicht durchgesetzt hat am Markt.
Weil zu teuer, ne?
Ja, und weil einfach die ganze Innovation nicht in Deutschland mehr stattfindet. Und deswegen versuchen sie jetzt natürlich mit Hilfe der Politik auch ihre Technologie irgendwie in den Markt zu drücken. Aber so wirklich überzeugt ist er nicht.
Ja.
Und also auf jeden Fall hörenswert, es war, glaube ich, der Kassenzone-Podcast. Okay. Ja, also ziemlich cool. Wir haben eine Frage der Woche. Genau. Die hast du uns mitgebracht, oder nicht du hast sie gepickt.
Genau, der liebe Flo hat uns geschrieben und hat gefragt, naja, macht es nicht Sinn, jetzt auch hier Gewinne einmal mitzunehmen, um den Verlusttopf bzw. den Freistellungsauftrag zu nutzen? Also generell stimmt das ja. Er hat den Freistellungsauftrag für dieses Jahr natürlich noch nicht großartig angetastet, ist ja noch ein junges Jahr, ja. Und gleichzeitig aber natürlich noch einen Aktienverlusttopf. Und da gleich mal zur Aufklärung, es ist schon so, dass allererstes wird, wenn man Gewinne mitnimmt, der Verlusttopf verringert und ja. Danach erst der Freistellungsauftrag. Das heißt, wenn man jetzt 1.000 Euro Verlust noch irgendwo hat und man nimmt 800 Euro Gewinne mit, hat es den Freistellungsauftrag eigentlich nicht wirklich gejuckt. Insofern bleibt nach wie vor der Freistellungsauftrag in der Größe und gleichzeitig wird der Verlusttopf dann kleiner. Das heißt, es ist nicht nötig, dann den Freistellungsauftrag bei dem jeweiligen Depotanbieter zu verringern, sondern man kann ihn einfach so lassen. Und dann einfach die Gewinne mitnehmen, den Verlusttopf verringern. Und dann sollte der weg sein, auf Null gehen und man wieder Gewinne mitnehmen. Dann wirkt erst der Freistellungsauftrag und erst dann geht es an diesen Backup ran. Ne? Und deswegen, all das ist steuerfrei. Muss man also jetzt nicht großartig viel hin und her switchen, sondern einfach Gewinne mitnehmen. Bietet sich natürlich an, ist steuerfreie Gewinne sind immer gut. Man sollte natürlich darauf aufpassen, weil es vielleicht nicht unbedingt die Position nimmt, die vielleicht ein bisschen einen Hebel mitbringen, sondern eben hier vielleicht ein paar, die man sowieso veräußern würde wollen oder eh nicht lange halten wollte.
Wir haben als Aktie der Woche, welche, hätte ich nicht gedacht, dass sie es werden. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen.
Genau, aus Holland.
Genau, nämlich Ahold Delhaize. Und wenn man in Holland ist, kennt man eigentlich Albert und tatsächlich auch Albert Heijn. Das ist so ein Supermarkt und es ist ganz interessant, weil die Aktie ist fundamental sehr günstig, also KGV von 10, eine Dividendenrendite von fast 4. Ob man in einen Supermarkt da rein investieren möchte, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, wir glauben schon, dass die Vollsortimente sich eher durchsetzen, anstatt dass du immer überall irgendwo was meinst, bestellen zu müssen. Sie haben jetzt auch, glaube ich, noch in Rumänien ein Unternehmen übernommen. Wir hatten im Aktienpodcast ja auch schon mal darüber gesprochen. Ja, genau. Den Profi haben sie gekauft. Am 30. Oktober 2023. Mhm. Und ja, sie scheinen auch ziemlich gut zu wachsen mit dem ganzen Thema, auch in diesen Emerging Markets, sage ich jetzt mal, oder da, wo es interessant ist für sie. Sie fahren eine Omnichannel-Strategie, also Mix aus Online- und Offline-Handel. Sie haben gutes Rating. Sie sind nicht teuer. Also ich will jetzt auch hier nichts Schlechtes dagegen sagen. Deswegen, ja, why not? Wenn man überzeugt ist, die Dividende wächst im Schnitt um 8,4%. Bei 4% Dividendenrendite kann man das können wir doch mal ausrechnen, mal 1,08 hoch. Wie viele Jahre? Machen wir mal, wenn es 10, da bist du schon bei 8,6% Dividendenrendite. Bei 20 bist du schon bei 18,64. Oder wenn du noch 34 Jahre bis zur Rente hast, bei 54.
Ja.
Wenn es so weitergeht natürlich. Also ich glaube, ein großes Risiko hat man hier nicht mit einem Investment. Die Aktie hat in 5 Jahren 6,52% gemacht. Könnte man jetzt sagen, oh, dann haben die viel Aufholpotenzial. In 10 Jahren haben sie 51,07% gemacht. Also, ich weiß nicht, was du zum Chart sagst, aber ich würde jetzt auch hier nicht viel groß mehr erwarten als 4% Dividendenrendite. Vielleicht 5, 6, 7, also 5% Gewinnwachstum Kurswachstum finde ich eigentlich in Ordnung.
Okay, ja, also ich muss sagen, es ist eine Aktie, die man ein bisschen mit Geduld betrachten muss. Ne? Genau. Klar, wir hatten, also die Renditen, die du gerade gesagt hast, das ist natürlich gerade auch wieder das Problem der schlechten Zeitpunktes, ne? Weil die Aktie ist gut runtergekommen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie gerade so im Fokus ist bei uns in der Community. Und der langfristige Aufwärtstrend seit 2011 anhaltend ist intakt nach wie vor. Und vor allen Dingen ist der Kurs jetzt Richtung dieses Trendlinie gefallen. Das heißt, es ist also sehr, sehr gut möglich, dass ich sag mal bei etwa, ja, wo ist der Kurs jetzt? Das ist dann bei, Moment, ist etwa bei 25, ja, bei 25 Euro, jetzt ist ja bei 25,88, also da trifft man so langsam auf diese Unterstützungslinie. Und wenn man daran glaubt und auch also nachweislich ordentliche Wachstumsraten hat und ich sag mal, das ganze Modell natürlich auch sicher ist oder relativ sicher ist, da kann nicht viel passieren. Bei Supermärkten, ja, da gehen die Leute ja trotzdem hin und wenn sie da eh schon breit aufgestellt sind, ist es ja auch nicht schlecht. Ist hier tatsächlich einiges möglich, muss ich sagen. Halte für einen Einstieg auf diesem Niveau gar nicht so schlecht. Wie gesagt, wenn der Trend bricht, sieht es ein bisschen anders aus, aber wenn er nicht bricht und hier so langsam wieder nach oben tendiert, ist hier etwa, ich sag mal, bis zum letzten Hoch 22% offen. 22% mitnehmen, plus eine gute Dividendenrendite auf dem Niveau von 4%.
Im Einkauf liegt der Gewinn.
Und ich glaube, das ist jetzt hier gerade besser, als es vielleicht noch vor einem guten halben Jahr gewesen wäre, als sie eben auf Hoch stand. Und ich glaube, da kann man hier schon nachvollziehen, dass es im Fokus ist. Und wer einen sehr, sehr stabilen Player haben möchte im Depot, auch einen europäischen Player, dann kann man das, glaube ich, jetzt ganz gut forcieren. Ich glaube, es macht schon viel Sinn. Ja, kann man machen.
Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zum Top der Woche.
Genau.
Mein Top der Woche ist Airbus. United Airlines will von Boeing auf Airbus umsteigen. Das war so die Headline.
Da United Airlines schon, ist ja riesig, ne?
Ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. So. Also für Boeing wäre es wirklich ein heftiger Rückschlag. United Airlines ist einer der wichtigsten Kunden für den US-Konzern und das ist eigentlich auch wie so eine kleine Gang. Die halten alle zusammen und kaufen alle gegenseitig, was ja auch gut ist. Die Airline hat von der MAX 10 und der MAX 9, die jetzt gerade gegroundet sind, 277 Stück bestellt mit einer Option auf 200 weitere. Nach dem Vorfall mit der MAX 9 sagte der CEO tatsächlich dem Sender CNBC, dieser Vorfall hat das Fass zum Überlaufen gebracht und United stellt eine Strategie auf, in der die MAX 10 nicht mehr vorkommt. Das Flugzeug käme im besten Fall mindestens 5 Jahre verspätet, sagte der Airline-Chef und das könne man sich nicht leisten. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg versucht Airbus, weil sie ja eigentlich ausgebucht sind bis auf Jahre, derzeit für die US-Airline Lieferungen zu organisieren und es werde das Gespräch mit Airlines und Leasingfirmen gesucht, um diesen den Rückkauf von Lieferslots anzubieten, heißt es in dem Bericht. Airbus würde in solchen Fällen den Kunden Geld zahlen, wenn die auf eine Lieferung verzichten. Ob dabei mehr Geld fließt, als bei der Bestellung geleistet wird, ist offen. Kein Kommentar, sagt Airbus dazu. Was ich jetzt aber schon herausgefunden habe, es scheint sich jemand gefunden zu haben, Marcel, der tatsächlich auf Airbus-Maschinen verzichtet im Wert von 10 Milliarden Euro. Der Iran.
Ah ja, okay.
Der Iran und ich glaube, die freuen sich einfach über westliche Devisen.
Ja, das kann sein.
Und nehmen das wahrscheinlich dankend gerne an. Aber Airbus hier meines Erachtens nach voll auf dem Weg zu einem Monopol.
Ja, genau. Also klar, Boeing wird jetzt nicht pleite gehen, ne? Und wird auch nicht austrocknen. Ne? Machen wir uns nichts vor. Boeing hat auch noch einen Auftragsbestand, der über Jahre reicht. Nur muss man schon sagen, wie fahrlässig sie eben arbeiten. Das ist wirklich traurig. Und Airbus wiederum, Profiteur, hat es geschafft, seit der Corona-Pandemie auch auf ein Allzeithoch zu feuern mit der Aktie. Das ist natürlich auch super. Und mit 146 Euro da, ich sag mal, der Ausbruch schon gelungen Richtung Allzeithoch und da eben auch Kaufsignal zu generieren, um den langfristigen Aufwärtstrend weiter fortzusetzen. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Schön, dass es einen europäischen Player gibt, der so zuverlässig arbeitet, wo eben nicht solche Probleme und solche, auch Studereien stattfinden. Also hoffentlich. Und ja, die Hand ins Feuer legen würde ich da jetzt auch nicht immer, aber auf jeden Fall top und wäre auf jeden Fall klasse, wenn es dann eben hier für Airbus weiter nach oben geht. Und da haben wir beide einen europäischen Champion mit dabei und zwar ja. Novo Nordisk ist mein Top der Woche. Auch sie haben Quartalszahlen geliefert und dabei einen Gewinn von 11,2 Milliarden Euro präsentiert für das Jahr 2023. Das ist schon ziemlich stark, vor allem auch wieder ein neues Allzeithoch und der aufkommende Wettbewerb mit Eli Lilly, gerade auch bei dem Thema Gewichtsreduktionsmedikamente, der wird respektvoll begegnet vom Management von Novo Nordisk. Das finde ich wirklich, finde ich super, besser als so eine Hochnäsigkeit zu sagen, hier, wir sind die Besseren oder keine Ahnung, sondern wirklich zu sagen, okay, wir rechnen mit immer noch solidem Wachstum. Der Ausblick für das kommende oder jetzt aktuell laufende Jahr ist bei 18 bis 26% Umsatzsteigerung. Das ist immer noch ultra viel auf dem Niveau, das darf man nicht vergessen. Und der Ausbau der Produktionsstätten für 2024 ist ja trotzdem noch geplant. Also hier wird man dann auch später mehr ausliefern können. Ich glaube, der Markt ist für beide groß genug. Und ich finde es auch sehr, sehr, wie gesagt, sehr, sehr stark und lobenswert, dass das Management hier die Risiken richtig einschätzt, auch den Wettbewerb richtig einschätzt und sagt, okay, wir werden hier auch, ich sag mal, im Blick behalten müssen, dass es Konkurrenten und Wettbewerber gibt, die vielleicht sogar noch ein bisschen effizienter sind beim Abnehmen. Also ist ja laut Studien ist das ja tatsächlich so, aber das finde ich vernünftig, finde ich bodenständig und vor allem auch richtig. Und Novo Nordisk selber ist schon wieder über die 100-Euro-Marke rübergerutscht als Aktie.
Gut, läuft. Dass wir damals eingestiegen sind.
Genau, ja. Und da rief es ja auch viel zu teuer. Ja. Aber tatsächlich, Dauerläufer sollte man gerade auch in solchen Momenten einfach kaufen und liegen lassen.
Kommen wir zu meinem Flop. Und das ist Boeing.
Passt ja ganz gut.
Ja, also es geht an die Substanz, ja. Das muss man einfach tatsächlich sagen. Sie haben eigentlich fast kein Eigenkapital mehr. Sie haben einen enormen Schuldendienst, den sie leisten müssen. Sie zahlen alleine aktuell 2,5 Milliarden an Schulden.
Krass, ja.
Also an Zinsen.
Für die Schulden. Ja,
für die Schulden, das muss man einfach mal sagen. Und sie haben negatives Eigenkapital. Sie haben jetzt noch ein paar Aktien natürlich in der eigenen Bilanz, die man verkaufen könnte. Aber das wäre natürlich auch nochmal, würde zu viel Druck auch jetzt in diesen Markt bringen, wenn Boeing jetzt sagen würde, ja komm, wir geben mal Aktien im Wert von 10 Millionen aus.
Schwierig, ja.
Hier beißt sich die Katze gerade in den Schwanz.
Ja, das ist richtig. Sieht nicht so wirklich gut aus. Und da muss man ja auch sagen, die Dividende, ist die sicher? Ich würde sagen, nein, nach wie vor 0 Euro. Sie haben nichts gezahlt und werden es wahrscheinlich auch weiterhin nicht tun.
Ja.
Macht ja auch keinen Sinn. Ja, also gerade bei dieser Situation sollte man dann so langsam, immerhin noch Sorge tragen. Mein Flop der Woche geht eigentlich nicht direkt an iRobot, sondern tatsächlich eher an die Behörden. Und das habe ich ja schon öfter angesprochen. Also ich finde, die Kartellbehörden sind hier also völlig, also für mich, ich verstehe es nicht tatsächlich, jetzt gerne mal erklärt. Der Deal wurde jetzt abgesagt seitens Amazon und iRobot, die haben jetzt quasi diesen Deal-Vertrag aufgekündigt, denn Amazon wurde mitgeteilt von den europäischen Aufsichtsbehörden, dass dieser Deal nicht durchgewunken wird. Die Aktie von iRobot fällt nun auf 13 Dollar und der Übernahmepreis lag ja bei 51. Also sprich, alle, die ein bisschen mit spekuliert haben, werden natürlich jetzt auch natürlich stark überrascht gewesen sein. Da ging es natürlich stark nach unten. Gut, das ist nun mal das Risiko an der Börse. Und der CEO von iRobot verlässt jetzt das Unternehmen, kommt also ein neuer und 31% der Belegschaft wird ebenfalls entlassen. Also 350 Mitarbeiter in Worten gesagt. Kündigungsgebühr in Höhe von 94 Millionen Dollar sind ein Tropfen auf dem heißen Stein, die Amazon an iRobot zahlt. Ne, das ist ja im Prinzip so ähnlich, als wenn manchen ein Fünfer aus der Tasche fällt. Und die Behörden in der EU hatten eben hier nicht zugestimmt. Und ich finde, dass ein Kritikpunkt ist, dass es 2 Jahre dauert von der Ankündigung, dass man ein Unternehmen übernehmen möchte, bis hin, dass man endlich mal eine Zu- oder Absage bekommt. Ich finde, das ist viel zu lange. Es ist unternehmensfeindlich. Also egal, ob es jetzt iRobot trifft, Amazon oder sonst wem. Ich finde, man muss irgendwie planen können als Management und dann nicht immer 2 Jahre lang auf 2 Ebenen zu suchen. Ja, vielleicht müssen wir einständig bleiben, vielleicht sind wir dann im Dach von Amazon. Ich verstehe es auch nicht, weil iRobot schon lange kein Marktführer mehr ist. Es gibt so viele andere Wettbewerber, die wirklich sehr viel stärker auf diesen Markt drängen. Gerade aus China gibt es ja hier Roborock und wie sie alle heißen, ne, will ich jetzt, kann ich gar nicht genug aufzählen, weil es wirklich viele gibt. Und einen wirklichen Vorsprung gibt es ja auch nicht mehr. Ne? Also sprich, seit 2 Jahren ist hier ein Stillstand. Und ich glaube, die Entwicklung von iRobot selber hätte sich im Haus Amazon ganz anders entwickelt. Natürlich hätte man über die Plattform Amazon viel billiger anbieten können, wie das die ganzen Echo Dots und Co. natürlich auch immer mit Subventionen mit rausgehen. Und gleichzeitig hätte man auch, ich sag mal, da datentechnisch natürlich einen Vorteil gehabt. Aber ja nicht so signifikant, dass man jetzt sagen muss, okay, das kann man jetzt nicht durchwinken. Also Amazon selber sagt auch, unangemessene und unverhältnismäßige regulatorische Hürden. Das entmutige Unternehmer, die Akquisition als einen Weg des Erfolgs zu betrachten, gehe ich voll mit. Und es schadet sowohl auch den Verbrauchern als auch der Konkurrenz, weil natürlich genau hier viel Stillstand jetzt herrscht. Von einem Marktführer ist man ja letzten Endes zu einem von vielen geworden. Ne? Also man hätte ja auch den Markt vorantreiben können. Und ich finde es wirklich traurig und finde es auch jetzt fraglich, ob das Unternehmen überhaupt gut weiter bestehen kann. Robert hat ja nach wie vor Probleme. Ist ja jetzt nicht so, dass es jetzt rosig läuft.
Ja.
Insofern würde ich sagen, Finger weg jetzt von der Aktie natürlich. Auf eigenen Beinen steht sie schlecht in dem Falle.
Und, also auf gar keinen Fall jetzt auch irgendwie spekulativ würden wir hier nicht einsteigen.
Auf gar keinen Fall, nein. Also jetzt mit diesem, also ohne Amazon ist iRobot richtig schlecht dran, würde ich sagen, gerade auch, weil hier 2 Jahre nichts passiert ist. Schade drum.
Unfassbar. Kommen wir zum Thema der Woche und wir haben heute wieder den Stefan da aus der Glaskugel der BNP Consorsbank. Stefan, wir gehen jetzt erstmal ab zu dir. Danke, dass du uns hier immer so schön die Märkte erklärst.
Ja, hallo zusammen. Grüße euch. Ja, kaum zu glauben, der Januar ist schon wieder rum. Die Zeit rennt. Und ja, wenn man an die Märkte guckt, dann hat man das Gefühl, ja, wir haben täglich grüßt das Murmeltier. der amerikanische Markt und insbesondere ja auch die großen amerikanischen Werte führen die Weltbörsen weiter an. Die glorreichen sieben sind weiter die Top-Performer, wobei das eigentlich so nicht mehr ganz stimmt. Wenn man da mal ein bisschen genauer reinguckt, dann sieht man, dass Tesla eigentlich schon seit ja mittlerweile fast 6 Monaten aufgehört hat, wirklich zu dieser Gruppe zu gehören. Tesla hat sich über die letzten 6 Monate relativ schlecht entwickelt, was einfach damit zu tun hat, dass die Firma wirklich jetzt ein Opfer zu werden scheint von den extrem großen Wachstumserwartungen, die da eingepreist werden. Die waren so hoch, dass es der Firma eigentlich scheinbar kaum möglich ist, diese Erwartungen zu erfüllen, und das Ganze normalisiert sich hier so ein bisschen. Das heißt, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir keine Magnificent Seven mehr, sondern wir reden jetzt eher von den Super Six. Und selbst da stellt sich die Frage, bleibt das bei 6 Aktien, die den Markt dieses Jahr weiter treiben? Oder laufen wir nicht sogar eher in Richtung Furious 5? Denn wenn man sich Apple zum Beispiel mal anguckt, die laufen seit rund einem halben Jahr auch nicht mehr so richtig, schlagen den Markt auch nicht mehr. Und die könnten auch zunehmend natürlich ja Probleme bekommen, einfach weil ja auch die Zyklen, wo sich Leute neue iPhones kaufen, im Augenblick tendenziell eher länger werden. Das muss man tatsächlich einfach sehen, wie das weitergeht. Für uns ist es aber so, wir erwarten ja sowieso schon seit einiger Zeit ein Stück weit eine Rotation, dass die Leadership gerade im US-Markt ein bisschen breiter wird, dass mehr Aktien anfangen, dann auch davon zu profitieren. Und dann ist eigentlich das, was wir jetzt sehen, dass so sukzessive Aktien aufgrund von unternehmensspezifischen Themen ja sozusagen die Performance-Führung abgeben, dann ist es eigentlich genau das Rulebook, was man bei so einer Rotation erwarten würde. Ansonsten, ja, die USA haben neue All-Time-Highs gemacht, der S&P. Das ist natürlich was, wo man sich jetzt fragt, neues High, muss ich da wirklich kaufen? Da muss man sagen, ja, eigentlich gerade dann, insbesondere, und das ist jetzt auch der Fall, wenn es eine gewisse Zeit gedauert hat, bis man ein neues All-Time-High erzielt. Das letzte All-Time-High vom S&P hatten wir Ende 21. Und es ist so, dass wenn es mindestens 12 Monate gedauert hat, bis zum nächsten All-Time-High, dann hat der S&P in der Vergangenheit in den auf das High folgenden 12 Monaten im Schnitt fast 15% zugelegt, mit einer Hit-Ratio von 100%. Und das ist deutlich besser als das, was der S&P in jedem anderen Jahr macht. Da schlägt er im Schnitt nämlich nur rund 10,5% zu und ist auch nur in 73% der Fälle positiv. Es kann also wirklich Sinn machen, sich gerade in den USA auch Small Caps nochmal anzugucken. Die sind sehr stark und sehr positiv mit dem Wachstum korreliert, mit Bruttoinlandsproduktwachstum und das Soft Landing in den USA, das scheint sich zunehmend zu materialisieren. Also die sollten da eigentlich wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sein, gerade auch, weil die Bewertungen natürlich noch weiter ja sehr niedrig, sehr attraktiv aussehen, in unserer Meinung nach. Das andere große Thema, das uns weiter beschäftigt, ist China. Hier spricht man an der Börse mittlerweile einfach nur noch von ABC, All but China. Das hat einfach was damit zu tun, dass China aufgrund von ja, schlechtem Wachstum, schlechter Aktienmarktperformance, politischer Unsicherheit, gerade was Regulierung angeht, für viele im Augenblick eigentlich fast als uninvestierbar gilt und viele auch institutionelle Anleger sich zunehmend aus China ja zurückziehen. Aber in den letzten Tagen wurden diverse Maßnahmen angekündigt seitens von chinesischen Behörden, von der chinesischen Regierung. Und es gab auch diverse Gerüchte, die jetzt vielleicht in der Summe doch mal ausreichen könnten, dass wir hier zumindest mal eine Gegenbewegung, eine Bärenmarkt-Rallye sehen. Was gab es? Wir hatten Zinssenkungen von der chinesischen Notenbank, die waren stärker als erwartet. Der Regulator hat einen kontroversen Vorschlag von seiner Website genommen, was die Regulierung von Spielen, von Gaming angeht. Das hat überrascht. Wir sehen gerade bei Alibaba wieder Insider kaufen, also gerade Jack Ma kauft jetzt wohl auch wieder Aktien. Und da sollte man vielleicht auch dran denken, dass gerade Corporate Insider in der Regel, die verkaufen aus vielen Gründen, aber die kaufen nur aus einem Grund, weil sie glauben, eine Aktie ist billig. Das ist jetzt keine Empfehlung, Alibaba zu kaufen, ganz, ganz wichtig. Ist einfach nur ein Hinweis bitte, macht da euer eigenes Research. Ja, darüber hinaus hatten wir noch ein paar Reports in der Presse, dass die Chinesen versuchen, so irgendwie 280 Milliarden Dollar über Staatsunternehmen dann in den Aktienmarkt zu schleusen, dass diese Staatsunternehmen Aktien kaufen. Und das hat ja in der letzten Woche auch zu einer kleinen Gegenbewegung geführt. Die ist mittlerweile schon wieder verpufft, aber diese Menge an Maßnahmen in Verbindung halt mit dieser extrem schlechten Stimmung könnte dann tatsächlich auch mal dazu führen, dass wir in China mal eine Rallye kriegen. Da sollte man allerdings dann wirklich gucken und sich bewusst sein, dass es wahrscheinlich nur eine Bärenmarkt-Rallye ist. Also dann das vielleicht auch nutzen, um bestehende Positionen ein bisschen kleiner zu machen. Oder wenn man jetzt meint, man müsste jetzt reingehen, dann auch einfach Positionsmanagement, Risikomanagement beachten, Stops setzen, die nachziehen. Und wenn es dann so aussieht, als würde der Veranstaltung die Luft ausgehen, dann auch bitte raus. Ja, das wäre so ein bisschen quasi meine Sicht der Dinge. Ich wünsche euch, ja, auf jeden Fall einen guten Februar, alle, die Karneval feiern, Alaaf, Helau, was auch immer man in eurer Region sagt. Habt Spaß und wir hören uns bald wieder. Dankeschön, tschüss.
Ja, spannende Einschätzung, wie immer. Und es ist tatsächlich auch immer schön, so einen Einblick zu bekommen, nochmal so, wie es jetzt auch so an sich.
Wie die richtigen Markt. Profis das sehen.
Ja, genau. Also ja, auch die es wirklich bezahlt bekommen, ja, also jeden Tag damit zu tun haben. Und das ist wirklich, finde ich immer super spannend, schöner Einblick. Die Consensus-Bank allgemein natürlich. Immer wieder ratsam, mir macht es Spaß, darüber zu handeln. Ich finde die Übersicht ordentlich, es lässt sich gut arbeiten damit. Und klar, hat man hier auch, ich sag mal, ein Qualitätsdepot. Oder Philipp, du würdest es so unterschreiben?
Ich bin ja seit Jahren schon Überzeugungstäter. Und ich mache einen kleinen Consorsbank Sneak Peek. Ich habe eine Position aufgestockt um 40%. Müsste ich jetzt eigentlich im nächsten Depot-Rückblick-Podcast sagen, aber exklusiv heute für euch. Hat nämlich heute meinen Aktiensparplan ausgelöst bei American Tower. Sonst hätte ich sagen müssen, ich habe nichts gekauft. Ah. Aber ich mach's kurz, ich habe nichts verkauft. Wie ist es denn bei dir?
Du hast nichts gekauft und nichts verkauft. Also dein Monat ist Stillstand gewesen, richtig? Ja, okay. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich fange mal mit meinen Verkäufen an. Ich habe mich von Viva Systems getrennt. Ich finde, die Bewertung mit dem Wachstumsraten ist einfach noch zu hoch. Hier würde ich wieder einsteigen, wenn sich so ein bisschen was in der Dynamik ändert für das Unternehmen. Und muss sagen, mit plus minus null bin ich jetzt, ich sag mal, mit dem blauen Auge davongekommen. Klar, hätte mehr draus werden können. Noch am letzten Tag des Februars habe ich Gewinnmitnahmen erzielt mit Dropbox. Ich bin ja reingegangen als Trade und relativ schnell ist dieser Trade aufgegangen. Die Aktie auf diesen Widerstand getroffen, des Allzeithochs. Und da habe ich mich erstmal mit Gewinnmitnahmen eingedeckt. Das waren knapp 12%. Schaden nicht. Das gleiche bei Zoom, dort ist der Trade auch nicht, also da ist er nicht aufgegangen.
Ja.
Dort habe ich plus minus null verkauft oder ganz ticken Minus, ein ganz kleines, einfach weil dieser Trend, dieser Ausbruch aus diesem kurzfristigen Trend nicht stattgefunden hat oder kurz stattgefunden hat und danach aber wieder abverkauft wurde, also ein Fehlausbruch. Und dann habe ich da hier die Reißleine gezogen, um jetzt nicht diesen Abwärtstrend weiter fortzuschreiten. Und ich habe es endlich geschafft, Philipp. AT&T habe ich verkauft.
Deine Investment-These ist nicht aufgegangen.
Ja, also es ist, genau, also meine Investment-Case war ja schon, ich hatte ja Position seit 2017, das muss man dazu sagen, ne, war ein Dividendenwert, dann hat man irgendwann die Dividende gekürzt, auch aufgrund dieser ganzen Time Warner-Geschichte und jetzt war ja meine Hoffnung, dass sich vor allem das Thema Glasfaser hier noch ein bisschen mehr an Wachstum wieder generieren kann, die Aktie wieder ein bisschen auf die Beine helfen kann. Nichts war es. Ne? Also sprich jetzt, die letzten Quartalszahlen haben wieder gezeigt, AT&T ist einfach ein zu behäbiges Unternehmen, was ja für mich jetzt einfach keine Rolle mehr spielt. Auch hier plus minus null raus, klar, Verluste realisiert, gleichzeitig aber genau die gleiche Höhe an Dividenden eingenommen. Schade drum um die 7 Jahre alte Dauer, aber gut, weiß man ja vorher auch nicht und im Prinzip mit einem blauen Auge davon gekommen. Das Kapital kann ich wieder nutzen, habe dafür gekauft auch und zwar bin ich eingestiegen bei SolarEdge, weil Enphase Energy bin ich investiert, würde ich auch aufstocken noch, wenn es so ein bisschen besser aussieht. Bei SolarEdge sieht es für mich nach einer Bodenbildung aus, ist mehrfach jetzt abgeprallt an der Stelle und ich glaube, das könnte jetzt als Trade durchaus auch aufgehen für die nächsten Wochen und Monate. Schauen wir mal, ich glaube auch, dass wieder mehr investiert wird, mehr ausgebaut wird und dass auch da die Solarhersteller gerade auch in der marktführenden Position auch wieder ein bisschen mehr Oberwasser bekommen. Außerdem bin ich eingestiegen bei Synopsys. dem Unternehmen, was Ansys schluckt, was wir ja im Prinzip auch schon mitgeteilt hatten, also sprich dieser Riesendeal, und für mich ergänzt sich das perfekt. Wir haben einen Dauerläufer und noch einen Dauerläufer, die zusammen Synergien erzielen, kann also eigentlich nur noch besser werden über die Jahre hinweg. Bleibe ich auch
ein
dabei.
Ein Sprinter werden.
Wollen wir es hoffen, ja. Bin ich nicht abgeneigt, auch, ich sag mal, sehr, sehr starke operative Zahlen. Insofern passt das für mich. Klar, die Bewertung ist hoch, muss man immer mit einhergehen. Dann gab es einen Rücksetzer von Humana, der sehr stark war, aufgrund der Quartalszahlen. Und da hat sich die United Health Group auch nach unten gezogen. Für mich nicht nachvollziehbar, weil United Health Group hat eine Woche zuvor sehr gute Zahlen berichtet. Wir haben letzte Woche auch schon darüber gesprochen. Deswegen bin ich dort eingestiegen, weil ich diesen Abverkauf nicht für sinnig halte. Ich werde die Aktie natürlich gerne als Buy and Hold weiter behalten. Auch gleich eine größere Position aufgebaut. Und dann etwas Spekulatives seit langem mal wieder. Und zwar Symbotic. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, als meine Investmentidee. Spekulativer Ebene, ich habe hier eine Position eröffnet und werde diese auch erstmal mit beobachten und wahrscheinlich behalten. Diese ganze Thema vollautomatisierte Logistik, wo man aber nicht nur die Robotik und auch die ganze Hardware erstellt, sondern auch diese Software und das ganze KI-getrieben. Mit solchen namhaften Kunden wie Walmart und auch Costco, glaube ich, ist man hier doch auf dem richtigen Weg und kann man durchaus auch mal von einem kleineren profitieren. Bin ich gespannt, ob dieses Investment Case auf die Jahre jetzt aufgehen wird oder auf die Monate, ne, je nachdem, wie schnell das jetzt geht. Sparplan Meckens, Bud und Disney haben ausgelöst.
Ja.
Und ansonsten gab es mir auch nicht viel Neues.
Dann erzähl uns mal, was lief denn richtig gut diesen Monat bei dir?
Ja, Nvidia ist ja meine größte Position im Depot nach wie vor, auch nachdem ich meinen Teilverkauf Ende letzten Jahres getätigt hatte. 28% ging es hier nochmal hoch. Also wirklich rasant.
Wahnsinn.
Der Anstieg, und das merkt man natürlich dann auch im Depot, dass es dann auch, ich sag mal,
die sind
absolut
ja
zieht.
In unserem Wikifolio zieht die ja auch richtig durch.
Ja.
Da ist sie 440% im Plus mit 18,7% die größte Position.
Ja, bei mir auch im Depot, im eigenen mit 860%, ist mittlerweile also fast ein Ten-Bagger, wir fehlen nur noch ein paar Prozent, dann sind wir da auch schon, bei meinem ersten Ten-Bagger meines Lebens. Außerdem Oscar Health,
ja,
wir haben auch letzte Woche darüber gesprochen, 40% in diesem Monat gemacht, absolut toll. Hier überlege ich manchmal mit Gewinnmitnahmen, weil es ist natürlich ein volatiles Ding, aber trotzdem ist die Bewertung meiner Augen immer noch recht günstig. Ja, muss ich mir noch überlegen. Und in einem Monat Supermicrocomputer, 90% hoch. Also zweimal richtig geile Nachrichten gebracht und seitdem hat sich die Aktie wieder neu bewertet. Und ja, klar, jetzt könnte man überlegen, Gewinnmitnahmen. Andererseits, der KI-Trend hält noch lange an. Ist ja am Ende noch am Anfang
krass
des Ganzen, und das sagen ja auch alle beteiligten Unternehmen, also es ist kein Unternehmen, wo sagt, hier KI ist langsam am Ende. Nein, der Ausbau und diese ganze Implementierung dieser ganzen KI-Geschichten ist ja erst am Anfang. Und das sagt nicht nur, also sagen alle in dem Sektor, sagen alle Spezialisten, alle Experten, und ich glaube, da kann man diese Welle, die wird noch relativ lange anhalten. Natürlich sind die Bewertungen hoch, ne? Das muss man sagen. Man wird wahrscheinlich dann die Bewertungen abbauen sehen bei den jeweiligen Unternehmen, wenn so langsam die Wachstumsraten runtergehen. Ne? Also von diesen, also nicht mehr dynamischer wachsen, sondern dann etwas einbremsen. Und dann wird man es auch an dem Kursverfall sehen können. Bis dahin nehme ich jetzt hier einfach mal die Welle mit. Wie sieht es bei dir aus?
Hast du auch mal überlegt, so einen Trailing-Stop irgendwie zu setzen oder irgendwas? Aber du bist hier, oder bist du hier wirklich langfristig?
Ja, ich versuche jetzt bei Supermicrocomputer wirklich wieder, also einfach dabei zu bleiben. Mhm. Klar, kann auch sein, dass sie wieder ein bisschen zurücksetzt. Gewinnmitnahmen sind ja natürlich mehr als wahrscheinlich. Andererseits, ich hatte sie bei $43 gekauft und habe sie dann verkauft und habe mich auch gefreut über, ich weiß nicht, damals waren es 80-90% und hätte es, wenn ich es nicht getan hätte, schon eher einen Ten-Bagger gehabt.
Ja.
Weiß man nicht.
Bei mir auf Platz 3, Novo Nordisk plus 12%, CrowdStrike plus 16% und ASML plus 16%. Ich würde mit meinen Flops weitermachen. Gern. Realty Income minus 3%, Air Products minus 4% und mein Nachkauf minus 8%, American Tower. Ich weiß gar nicht, was sagst du charttechnisch, war der Einstieg oder Nachkauf jetzt heute IO?
Bei American Tower war der Einstieg, finde ich.
Hätte ich sogar noch früher machen müssen, im Oktober.
Na gut, das ja, aber weiß man ja eh nicht eher. Aber das war trotzdem jetzt, ich sag mal, gar nicht so schlecht. Denn bei 195 ist die Unterstützung und die hält aktuell. Insofern kann es durchaus sein, dass man
die
jetzt
hier. Die letzte Dividende haben sie sogar um 4% erhöht.
Ja.
Also die ziehen auch immer weiter durch. Kommen wir zu deinem Flop des Monats?
Genau, das ist zum einen auf Platz 3 Tesla mit minus 23% etwas federn lassen. Die Aktie von Upstart auch 23,5% und ich sag mal, leider die traurige rote Laterne am Meresco mit -36%, wobei hier jedes Mal wieder neue Nachrichten kommen mit neuen Kooperationen, mit neuen Zusammenarbeiten, mit neuen Kunden. Insofern könnte es auch sein, dass man hier vielleicht mal eine Überraschung sieht. Klar, ärgerlich, weil der Kursverfall von Amaresco doch ziemlich stark war.
Wie sieht es denn in deinem Depot prozentual aus? Fangen wir mit dem Schatten an. Wo siehst du denn Aktien, wo du immer noch investiert bist und langfristig viel Potenzial siehst, wie stehen die?
Ja, langfristig, sehr langfristig. Also ja, wie immer eigentlich Upstart -80%, Teladoc -88%, Apps, also sprich Digital Turbine mit -91%, die roten Laternen im Depot, die Position nur noch sehr, sehr klein.
Du wartest eigentlich nur noch ab, bis du mal so Verlustvortrag haben willst, irgendwie sowas steuerlich, wo du sagst, da nehme ich jetzt mal fett was mit.
Genau, oder? So habe ich ja letztes Jahr auch gemacht, mal bestimmte taktische Verkäufe gemacht, wo ich sage, okay, dann nehme ich jetzt halt den Verlust hin, so hoch er eben nun mal ist, um das verrechnen zu können mit höheren Gewinnen, und am Ende des Tages ist ja wichtig, dass das Depot wächst, und das ist ja der Fall.
Bei dir? Meine Flop 3 sind auf der 3 Pepsi -9,5, Royalty Pharma -9,7 und Bud -11.
Naja, das geht ja
noch. Was ist so das Einzige, wir hatten ja schon drüber gesprochen auch im Auto. Ich weiß nicht, aber ich warte die Dividendenerhöhung ab und dann schauen wir mal.
Ja, ein bisschen Fantasie bringt unter anderem ja auch, dass die ganzen Einweg-Shishas aufgrund dieses Akkus, der nicht aufladbar ist, im Prinzip verboten wird in der EU. Könnte natürlich sein, dass man dann, ich sag mal, als Bud durchaus profitiert davon, weil alle auf diese, ich sag mal, wie bei Juul früher, diese Pads, wo, also diese Nachfüllgeschichten dann einfach gekauft werden. Und das kann sein, dass da natürlich vorhandene Systeme schon besser laufen, als vielleicht welche, die erst noch kommen müssen oder umstellen müssen. Aber ist nur eine Fantasie, die natürlich, ich sag mal, in 2 Jahren erst greift. Ne? Also es kann auch ein Stück dauern.
Wer sind denn deine Top 3 aus deinem Depot?
Ja, die Top 3 sind Amazon mit 268%, Apple mit 296% und Nvidia jetzt auf 860%. Hier fehlen wirklich nur noch ein paar wenige Prozent im Kurs selbst, dass sie bei mir 1000% liegen. Bei dir?
Visa 153, Microsoft 173 und CrowdStrike 490. Machen wir einen Strich drunter. Wie war es bei dir?
Ja, Depot-Performance herrlich, hat Spaß gemacht, gerade weil auch KI und ich habe relativ viele Techies nach oben gelaufen sind. Ich finde auch, dass die Qualitätswerte sehr stark gestiegen sind teilweise, also sehr stark, sondern sind angesprungen und haben so ein bisschen ihre Qualität auch gezeigt an den Märkten, und mit 6,9% kann ich mich sehr zufrieden schätzen für den ersten Monat im Jahre 2024. Ja, lief ganz gut.
Bei dir? Also wirklich, bei mir 5,7%.
Auch super, ne?
Wahnsinn. Also das ist, Wahnsinn. Wahnsinn, also ich kann ja auch nicht sagen, es ist nicht gut, weil ich habe ja nur gute Unternehmen in meinem Depot. Deswegen.
Ja, wie sieht es bei den anderen Sachen aus? Also Dow Jones zum Beispiel, wenn man den Monat jetzt mal so sieht, ist mit 1,53% ist nicht so wahnsinnig.
Ja, die Nasdaq, selbst die Nasdaq outperformt. Kaboom! Mit 4,11%, MSCI World 3,06% und der DAX 0,91% im Plus.
Ja, schön. Schön, wenn man mal hier ein bisschen gemacht. Alpha machen kann, ne?
Ja.
Sogenanntes.
Dividende, was hast du bekommen? Wo gibt's heute bei dir was zu essen?
Genau, also McKesson gab's Dividende, Altria, dann Innovative Industrial Properties, Realty Income, Kering. Es gab von Thermo Fisher, von Disney, Danaher hier und Digital Realty Trust Dividende. Also viele REITs, die bezahlt haben.
Bei mir war es Trane Technologies, Brookfield Asset Management, Broadcom, Pepsi, Realty Income, Thermo Fisher und Danaher hier. Ich habe es schon gesagt, American Tower habe ich nachgekauft, wird auch wahrscheinlich so mein Nachkauf bleiben diesen Monat oder mein Kauf. Ich will aber nächsten Monat mal wieder los, aber im Moment, ich bin so voll am Chillen den ganzen Tag, so gefühlt.
Okay, also,
ich gucke gerade nicht groß rum. Aber
du spürst keinen Kaufdruck und auch kein FOMO.
Aber das ist eigentlich doch sehr schön. Also das zeigt ja, dass ich eine schöne Depotgröße habe, mit der ich mich wohlfühle. Und deswegen, also ich bin im Moment
der glückliche Philipp.
Ja, ich bin im Moment, erst wenn mein Depot schlechter leuchtet als die Nasdaq, dann muss ich mich wieder auf die Jagd nach Alpha machen.
Genau, sehr schön. Ich habe wieder auch ein bisschen.
Achso, aber ganz kurz, jeder, der eine Idee hat für mein Depot, bitte immer kommentieren. Freue ich mich super.
Ja,
also wenn jemand sagt, hier Philipp.
Müllentsorger.
Los, auf geht's.
Ja.
Die Mafia dann.
Ich finde ja auch Republic Services Könnte ich mir auch vorstellen, aber es ist halt einfach gerade gut gelaufen. Ne? Da kann man einfach warten, bis der nächste
Rücksetzer kommt. Wenn man sich so die einzelnen Sektoren, können wir ja nochmal kurz reingucken, im Moment ganz weit unten ist im Moment tatsächlich auch noch im Moment Energie. Geht im Moment noch, ach nee, warte, das Day, so 52 Wochen tief. Als erstes kommt Energie und die Versorger. Versorger bin ich aber mit Constellation Energy halt auch gut und Energie, Shell hat die Dividende erhöht.
Wow, 4%. 4%, ja, sehr gut.
Wen willst du denn nachkaufen?
Ja, ich habe mir überlegt, also klar, Monster Energy möchte ich nach wie vor im Depot haben. Da warte ich auch einen guten, möchte ich einfach warten, bis da eine gute Einstiegsmöglichkeit gibt. Ist ein Dauerläufer, eine tolle Aktie. Ich bin auf der Suche nach einem guten Qualitätswert, also auch da nehme ich gerne noch Vorschläge aus der Community her und hin, also gerne auch Dauerläufer, ne? Möchte jetzt nicht irgendwas hören.
Monster haben wir im Wikifolio.
Stimmt.
41% im Plus.
Läuft halt, ne? Und dann habe ich mir noch die zwei Techies ausgesucht, Cloudflare zum einen und die Trade Desk, denn hier bin ich jetzt nicht ganz sicher, bei Trade Desk war ich schon sicherer, dass ich sie kaufen möchte, aber dadurch, dass die Werbeeinnahmen von Google noch nicht ganz so auf diesem Stand sind, kann es sein, dass sie die nächsten Quartalszahlen noch nicht ganz so überraschen. Da würde ich mal lauern. Sollte es nicht ganz so den Markterwartungen entsprechen, könnte ich mir vorstellen, dass die Trade Desk Aktie, also kürzlich TTD, in eine gewisse Richtung rutscht, die, ich sag mal so, das letzte Tief waren bei etwa $60. Und wenn das der Fall ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass man hier vielleicht auch nochmal eine Chance sieht, dass man hier auch, ich sag mal, eher auch als Trade, muss man sagen, ne, es ist eine recht volatile Aktie, sollte man auch nicht übersehen. Und würde ich vielleicht sogar kaufen dann.
Dann sind wir gespannt. Wir sehen uns nächste Woche wieder, aber hören uns in 4 Wochen wieder zum nächsten Depot-Rückblick. Schreibt uns doch gerne mal, was habt ihr denn so diesen Monat gekauft oder was habt ihr denn vor?
Und wie ist euer Depot gelaufen?
Und wie ist das Depot gelaufen? Wer kann es mit uns beiden aufnehmen?
Heute haben wir eine große Klappe. Jetzt geht's los. Ja.
Kommen wir zur Investment-Idee der Woche. Und meine Investment-Idee diese Woche ist die Ernie's Corporation. Ich mach's kurz. Ich glaube, so eine Leasingfirma, die wird auch gern mal Sondergewinne dank Rückkäufen von Airbus einstreichen. Und die Aktie gibt 2% Dividende, hat ein KGV von 9,6, also da ist eigentlich nicht viel drin. Soll schön entspannt wachsen, eigentlich ein interessantes Geschäftsmodell.
Ja.
Und die durchschnittliche Dividendenerhöhung liegt bei 13,5%. Und ich glaube, hier könnte es positive Einmaleffekte geben.
Genau, wäre eher was Kurzfristiges wahrscheinlich, ne? Als Idee.
Na, aber für einen schönen Einstieg, bei so einer günstigen Aktie doch fundamental, die dann mal kurz springt.
Ja.
Why not?
Genau, kurz springt und dann vielleicht auch gleich wieder mit Gewinn mitnehmen, ne? Könnte man auch durchaus, weil wir daran setzen, dass die Aktie jetzt nachhaltig lange steigt, glaube ich jetzt eher nicht daran, einfach aufgrund dessen, weil die in der Vergangenheit wirklich auch nicht viel gemacht hat für die Performance, aber so als Sondereffekt kann das durchaus mal Spaß machen. Kürzel AL, ne? Für diejenigen, die jetzt nochmal suchen wollen. Meine Investmentidee hast du noch nie gehört, würde ich sagen. Nee. Ist Broadridge Financial Solutions.
Was machen sie? Wer sind sie? Wo kommen sie her?
Habe ich tatsächlich in einem Bereich der Dauerläufer gefunden. Ein US-amerikanisches Unternehmen, was vor allen Dingen Finanzinstituten und Unternehmen im Finanzsektor selbst die notwendigen Tools an die Hand gibt, Technologien und Dienstleistungen zur Verfügung stellt, um ihre Betriebsabläufe zu optimieren, Kosten zu reduzieren, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherzustellen und die Kommunikation mit ihren Kunden und Aktionären zu verbessern.
Na hallo, und die eierlegende Wollmilchsau.
Gefällt mir ganz gut eigentlich. Erinnert mich so ein bisschen an Jack Henry, die ja auch als Aktion, also die ja eher für die Banken in diesem Bereich tätig sind. Und hier haben wir noch eine Alternative, der in meinen Augen sehr, sehr gut läuft. Klar, nicht ganz billig bewertet ist, aber auch nicht ultra teuer. Also gerade wenn man die langfristige Brille aufsetzt, sollte das passen. Und mir gefällt diese Idee dahinter, dass man, gerade wenn man jetzt sowas sieht wie letzte Woche, ADM, ja, mit ihrem Problem in der buchhalterischen Geschichte, ne, also da glaube ich, kann man hier Abhilfe schaffen, vor allem auch technologische Abhilfe, und ich glaube, dieser Markt ist riesig. Und kann mir gut vorstellen, dass diese Aktie, in meinen Augen nicht, also ist jetzt noch kein 50 Milliarden Dollar Unternehmen, sondern ein relativ kleines im Verhältnis dazu und ist aber auch keine Nuckelbude, wie Markus Koch sagen würde. Insofern was Gesetztes, was vielleicht gut laufen könnte.
Spannend, also könnte man mal hier einen Investor Day sich mal anschauen, wer sind denn hier eigentlich die Kunden, sie arbeiten auch mit Vermögensverwaltern zusammen, genau. So wie ich das sehe.
Eigentlich alles aus der Finanzbranche, ja, sie sind da sehr breit aufgestellt und scheinen da auch die richtigen Wege und Mittel zu finden, um ihren Kunden zu helfen.
Cool, ich danke dir.
Ja, mal was Neues.
Ne? Danke dir.
Kommen wir über die alten Bekannten.
Zum Ausblick nächste Woche, lieber Marcel. Wie schaut's aus? Wo wirst du auf jeden Fall hinschauen? Was denkst du, wird uns positiv oder aber auch negativ überraschen?
Ja, also die Quartalszahlen nächste Woche werden gleich am Montag ordentlich starten. Und zwar McDonald's wird berichten.
Ba-da-ba-ba-ba.
Keine bezahlte Werbung, aber.
Warum auch? Das ist ja auch mein Unternehmen hier.
Genau, unser. Ja, wir sind beide investiert. Ach, genau, Caterpillar wird berichten.
Was ist denn hier los?
Das wird auch spannend zum Montag, weil Caterpillar natürlich auch mal so ein bisschen für den Ausbau, gerade auch in der Infrastruktur, immer so eine Art Indikator ist. Itochu wird berichten, Air Products and Chemicals. Bist du nicht investiert sogar?
Ja, sicher.
Ja, geht's direkt weiter für dich. Estée Lauder, auch ein Unternehmen, was sehr stark unter die Räder gekommen ist. Mal schauen, wie sie es jetzt schaffen. Edex Labs wird berichten am Montag. Tyson Foods ist auch dabei. Also gleich am Montag ist richtig viel los.
Palantir auch.
Und selbst Palantir ist mit dabei. Vertex wird am Abend die Zahlen zeigen. NXP wird berichten. Und meine Symbotic, die ich im Depot habe, bin ich auch gespannt, wie sie da gleich entweder total durch die Decke gehen oder nach unten durchrutschen. Dienstag, Zahlen von Eli Lilly, Linde Group. Auch das eigentlich immer noch nicht investiert, ne, Linde Group? Naja, Reserve ist dabei, auch hier der ein oder andere investiert. Spotify wird die Zahlen bringen, Ametek und Gartner. Am Abend noch die Zahlen von Amgen, Gilead, Ford, Fortinet und auch von Snap. Am Mittwoch Alibaba mit den Zahlen, Total Energies, Uber, CVS Health und dann auch Roblox. Und auch da am Abend dann Walt Disney, Arm wird berichten, PayPal hatten es heute als Thema, McKesson wird berichten, Allstate und viele, viele, viele mehr. Am Donnerstag noch die Zahlen von Philip Morris, Siemens und S&P Global, auch Unilever und Bud. Da sind wir auch mit dabei. Elgin und Hershey. Hershey sind wir auch, denke ich, ganz gut eingestiegen. Wird sich jetzt zeigen, wie sie es weiterentwickelt. L'Oreal wird berichten, Vinci, Kering, auch das sehr spannend, Dexcom und Take-Two, sowie auch Cloudflare und Illumina. Außerdem die Zahlen am Freitag. PepsiCo, Hermes und Magna.
Super spannend, ja. Dividenden gibt es gar nicht so viel. PNC Financial wird am Montag bezahlen, dann Ferguson am Dienstag, Lowe's am Mittwoch, Lennar, Verbio, Graco, dann ThyssenKrupp am Donnerstag, Dia, Nokia, dann haben wir noch am Freitag Mastercard, American Express, Clorox, Carrier Global, General Dynamics, Nucor. Also doch alles ein bisschen
gediechen.
Gesitteter. Marcel, ich bedanke mich dafür, dass du da warst.
Ja, wie immer gern.
Und schön. Und jetzt würde ich sagen, entlassen wir euch ins Wochenende. Wir machen den Deckel drauf. Und dann denkt bitte immer daran, wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen Aktienbuddies von Modern Value Investing. Ciao.
Ciao.